Römer 5, die Verse 1 bis 11, der neue Friede. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Der neue Friede. Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit heute, dass in vielen Bereichen biblische Begriffe auch und gerade im kirchlichen Umkreis gebraucht werden. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung und wie die Begriffe alle heißen und sind doch inhaltlich ganz anders gefüllt, als sie die Bibel füllt. Wir fragen deshalb als erstes, was heißt denn biblisch Friede? Was habt ihr gefunden? Was heißt biblisch Friede? Bitte. Friede ist zunächst einmal die Vergebung meiner Sünde. So wird Friede in einem Leben. Das gehört schon mit zur zweiten Frage, was heißt das also, Frieden mit Gott haben? Friede ist biblisch Wegtun der Sünde, Vergebung. Was noch? Wir sind Gott seinen Sohn wert. Der biblische Begriff des Friedens ist ein Personbegriff, kein Zustandsbegriff. Denn jede Aussage, die Bibel macht zum Frieden, gipfelt eigentlich in einem Wort, das ist das Kernwort, Epheser 2, Vers 14. Er, Christus, ist unser Friede. Das heißt, wenn wir es jetzt einmal im Unterschied zu allem Sprachgebrauch, dem wir sonst begegnen, fassen, Friede bezeichnet im Allgemeinen einen Zustand. Es ist nicht Krieg. Dabei ist das eigentlich egal, darf ich es einmal so direkt sagen, in den vergangenen jetzt 45 Jahren haben wir in der Bundesrepublik Friede. Nicht Krieg. Dabei ist eigentlich einerlei, ob der Bundeskanzler Adenauer oder Erhard oder Brandt oder Schmidt oder Kohl heißt. Es waren fünf in dieser Zeit. Der Zustand Friede, der war da. Biblisch ist Friede kein Zustand, sondern Friede ist dort, wo Jesus Christus ist. Nimm Jesus weg, und es gibt keinen Frieden. Ist kein Zustand. Sondern Friede heißt eine Lebensverbindung mit Jesus Christus. So ist zum Beispiel unser Begriff verheiratet. Das ist zunächst kein Zustand, sondern eine Beziehung zu einer anderen Person. Verheiratet kann man nur sein, wenn man mit einem anderen Menschen zusammen ist. Das heißt verheiratet. Es kann niemand, der keinen anderen Menschen hat, sagen, ich bin verheiratet. Der ist nicht verheiratet. Zunächst bezeichnet das Wort verheiratet, Heirat, die Verbindung mit einer Person und dann ist es natürlich auch ein Zustand. Ich bleibe ja verheiratet. Genau das ist die biblische Entsprechung. Zunächst bezeichnet Friede biblisch die Verbindung mit Jesus Christus. Und dann ist das natürlich in meinem Leben auch ein Zustand. Das bleibt ja. Nimm aber in einer Ehe einen weg, dann heißt es nachher nicht mehr verheiratet. Wie heißt es dann? Es gibt drei Möglichkeiten. Und zwei. Ja, getrennt ist man immer noch verheiratet. Geschieden oder verwitwet. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber er kann da nicht mehr sagen, ich bin verheiratet. Sondern er ist entweder geschieden oder verwitwet. Es fehlt der andere Mensch dazu. Nimm Jesus weg und es ist kein Friede. Es ist kein Friede, sondern ist Kriegszustand. In vielfachen Formen. Das, was wir in der Welt als Friede bezeichnen, ist im höchsten Fall nicht Krieg. Nicht Krieg, aber noch nicht Friede. Friede ist ein positiver Begriff. Friede, das ist ein Aufbauen, ein Wachsen, nicht Krieg. Das ist noch lange nicht positiv. Sondern da stehen sich die Feinde noch gegenüber, gewappnet, bewaffnet bis an die Zähne, nur sie schlagen noch nicht aufeinander los. Wir leben heute zum Beispiel, wenn wir es weltweit betrachten, noch in einem Zustand des Nichtkrieges. Wir können noch gar nicht gefüllt vom Frieden reden, was man damit meint. Und das kommt von dort her, es gehen ungeheuer viele Gelder in die Rüstung. Es ist ein Nicht-Kriegszustand. Den Frieden, das wirklich Fried ist, der ist erst dort, wo Christus ist. Erst dort, wo Christus ist. Es gibt, dass wir das noch einmal festhalten, es gibt keinen biblischen Begriff Frieden ohne Jesus Christus. Deutlicher gesagt, wenn Franz Alt sein Buch schreibt, Friede ist möglich, dann meint er, dass ein Zustand, wo nicht der Krieg ausbricht, in dieser Welt möglich ist. Aber er meint nicht den biblischen Frieden, obwohl er die Bergpredigt ständig zitiert. Weil er von Jesus Christus nichts wissen will. Den braucht er nicht dazu. Der ist für ihn ein guter Mensch, ein leuchtendes Beispiel, einer, der gelehrt hat, wie man in diesen Nichtkriegszustand hineinfindet, aber er ist nicht der Sohn Gottes und Erretter. Darum beschreibt er nicht den Frieden, den die Bibel meint. Wenn die Dokumente von Basel von der Bemühung um Frieden reden, die uns alle aufgetragen ist, meinen sie nicht den biblischen Frieden, weil von Jesus Christus nicht die Rede ist. Fragt immer nach, wenn zum Beispiel in einer Gemeinde eingeladen wird zum Friedensgebet. Ein guter Begriff, ist wichtig. Aber was geschieht jetzt hier bei diesem Friedensgebet? Was geschieht, wenn es so ist, dass in diesem Gottesdienst Jesus Christus bekannt und angebetet wird als den, der Friede gemacht hat? Wenn das die Grundaussage ist und dann weitergebetet wird und gesagt, dann lasst uns von diesem Frieden, den wir in der Lebensverbindung mit ihm haben, dem Frieden gegen jedermann nachjagen. Dann sind wir auf biblischem Boden. Dann sind wir auf biblischem Boden. Wenn aber der Gottesdienst so abläuft, dass uns vorgestellt wird, es sind heute gewaltige Spannungen in Aserbaidschan und zwischen den Armeniern, lasst uns beten dafür, dass diese Kämpfe aufhören, dann sind wir nicht auf biblischem Boden. Dann tun wir etwas, zu was der Staat, die politischen Parteien, die Bürger verpflichtet sind, aber wir sagen nicht, wir wollen dort, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn das nicht gesagt wird, ist nicht der biblische Begriff von Friede. Ich würde das deutlich sagen. Sonst kommen wir heute in einer ungeheuren Sprachverwirrung um. In einer ungeheuren Sprachverwirrung. Zweite Frage, die hier dabei steht, welchen Krieg hat Jesus Christus beendet? Wenn es heißt, er hat Friede gemacht, dann muss ja vorher Krieg gewesen sein. Welchen Krieg meint die Bibel? Bitte? Wer führt Krieg gegen wen? Der Mensch führt Krieg gegen Gott. Wo ist uns davon in der Bibel berichtet? Das beginnt in 1. Mose 3, sein wie Gott. Das ist der Kriegsgrund und das Kriegsziel. Der Mensch tritt an unter dieser Einflüsterung des Satans. Der Satan ist immer ein Kriegstreiber. Immer. Der tritt an unter dieser Einflüsterung, Gott enthält euch einiges vor. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern an dem Tag, an dem ihr von der Frucht esset, werdet ihr sein wie Gott. Und darum kämpft der Mensch, sein wie Gott. Was will er da erlangen? Zum Beispiel, was er nicht hat, was aber Gott nicht, was Gott hat. Was will der Mensch? Allwissenheit. Was noch? Bitte? Allmacht, dass er alles machen kann. Die Machbarkeit von allem. Wir sind heute an einer Stelle, wo der Mensch sich wirklich einbildet, er könne alles machen bis hin zum Leben. Was noch? Ewigkeit, ewiges Leben. Es gibt ja viele Science-Fiction-Filme, da wird das vorgedacht. Oder es ist heute schon, in Amerika wird berichtet, dass sich Leute in ihrem Testament verfügen, gleich nach ihrem Ableben wollen sie eingefroren werden. Es gibt extra Kühlhäuser für Verstorbene, Gefrierhäuser für Verstorbene. Und wenn dann die Medizin, die Wissenschaft so weit ist, dass man wieder beleben kann, dann sollen sie wieder aufgetaut und belebt werden. Da sind Sicherungen eingebaut. Das sind nur reiche Leute, die dann auch große Gelder zur Verfügung stellen. Sein wie Gott. Der Mensch führt Krieg gegen Gott in vielerlei Formen. Dieser Krieg richtet sich zunächst gar nicht in seiner Ausführung gegen Gott selbst. Wie geht denn der vor sich? Wir kämpfen zunächst auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, wo führen wir unsere Kriege, die im Grund Gottes Kriege sind? Gegeneinander, ja. Gegeneinander. Wir können ja gegen Gott gar nicht antreten. Und darum führen wir diese Kriege um unseren Vorteil gegeneinander. Diesen Krieg, dass ich um meines Vorteiles willen gegen andere und damit gegen Gott antrete, und antreten muss, den beendet Jesus. Den beendet er. Wie? Wie beendet Jesus diesen Krieg? Durch den Tod am Kreuz. Was heißt das inhaltlich? Versöhnung? Nehmen wir einmal ganz normale Worte. Das sind jetzt alles ganz gefüllte Begriffe. Wie, fragen wir gerade. Wie hat er das gemacht? In dem, ganz wichtiger Satz, normalerweise wird Friede in weltlichen Kriegen, in dem einer besiegt wird und der andere diktiert der Friede. So wird auch Frieden gemacht. Ein Krieg endet dann, wenn eine Seite verloren hat. Und die muss dann akzeptieren, die Friedensbedingungen, die können sich ja gar nicht wehren. Darum liegt eigentlich in jedem irdischen Friedensschluss schon wieder der Keim für den nächsten Krieg. Schon wieder. Aktuell gesagt, als damals der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, hat sich die Sowjetunion alle diese Staaten einverleibt gehabt. Die waren zu schwach, um sich zu wehren. Und in diesem, was aussieht wie ein Großreich, da liegt schon der Keim der Zerstörung wieder drin. Wenn man es einmal nachzählt, sind es über 40 unabhängige Staaten, die zusammengefasst sind in diesem Namen Sowjetunion. Wenn wirklich das bleibt, was Russland war unter dem Zar Peter dem Großen zu seiner damaligen größten Ausbreitung, dann bleibt es das Kernland und der ganze Rand fällt weg. Der ganze Rand fällt weg. Ich vermute, dass das so kommen wird, den nächsten Wochen und Monaten. Wenn ich von der Prophetie des Daniel her sehe, wie diese Reiche zerfallen und dann wird ausdrücklich gesagt, es liegen die Einzelteile da. Wie sich das dann vollziehen wird, was die Konsequenzen für uns andere alles sein werden, das steht auf einem anderen Blatt. Wie das in die Weltpolitik, in das Weltgefüge hineinpasst. Aber in jedem weltlichen Friedensschluss liegt der Keim zu neuem Krieg. Jesus hat in ganz anderer Weise den Frieden gemacht. Er hat nicht uns in die Knie gezwungen und uns besiegt und uns dann diktiert, sondern, ich sage es mal in den Worten, nicht wir mussten zu Kreuze kriechen, er ist ans Kreuz gegangen. Wir haben also überhaupt keinen Grund, weil uns nichts aufgezwungen wird, weil uns kein Friede diktiert ist, sondern Friede ist angeboten. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, jeder Krieg wird ja geführt mit einem Kriegsziel. Wir haben das bereits genannt, sein wie Gott. Jesus schenkt uns die Gotteskindschaft. Das, um was wir kämpfen, das schenkt er uns. Das bietet er an. Wir brauchen also nicht mehr zu kämpfen. Denn jeder, der zu ihm kommt und damit in den Frieden kommt, hat eine ungeheure Verheißung. Dieses Wort 1. Johannes 3, Vers 2 müsst ihr euch einprägen. Das ist unser letztes Ziel. Weiß jemand, wie es heißt? Wir werden ihn, den Christus, sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein. Das Ebenbild des Sohnes werden wir sein. Braucht überhaupt niemand mehr zu kämpfen, dass er Gott gleich wird. Das ist das Geschenk, das er gibt. Ich brauche keinen Kampf zu führen, sondern ich darf es in Empfang nehmen. Glauben heißt, dieses Geschenk Gottes für mich annehmen. Und dann sind alle Kämpfe vorbei. Ich brauche, was kann ich Höheres gewinnen? Was kann ich Höheres gewinnen? So hat er Friede gemacht.
in völligem Unterschied zu dem, was sonst in der Welt geschieht. Nicht er besiegt uns und wir müssen sein Diktat annehmen, sondern er lässt sich besiegen. Wir haben also keinen weiteren Grund zum Krieg. Und unser Kriegsziel, das gibt er uns obendrein. Wir werden tatsächlich sein wie Gott. Es besteht keinerlei Anlass mehr, Krieg zu führen, weil Höheres kannst du nicht gewinnen. Du kannst zwar Krieg führen auf dieser Ebene, dass du ein bisschen mehr Besitz hast. Viele Christen führen solche Kriege, zum Beispiel ums Erbe. Das sind Kriege. Und wisst ihr, die Kriege, die in dieser Welt geführt werden, die sind immer so, dass jede Seite überzeugt ist, sie trete für die gerechte Sache ein. Das war auch bei uns so, war auch im Zweiten Weltkrieg so. Hitler hat das doch in einer gewaltigen Propagandamaschinerie verstanden, den deutschen Soldaten, dem deutschen Volk dieses zu vermitteln, ihr tretet für die gerechte Sache ein. Lebensraum im Osten, Zerschlagung der gewaltigen Interessen des Weltjudentums, Bollwerk gegen den Bolschewismus. Jeder Soldat war im Grund überzeugt, jawohl, ich kämpfe für eine gerechte Sache. Sonst würden sie nämlich gar nicht kämpfen. Sonst würden sie nicht kämpfen. Nur wenige haben das durchschaut, dass hier Manipulation und Ideologie da war. Und das ist nicht zu verdenken, denn sie standen hilflos einer riesigen Propagandamaschinerie gegenüber. Unsere Kriege, die wir führen, merken wir das uns selber, die stehen immer unter dem Vorzeichen, ich habe Recht. Ich habe Recht. Und der andere ist genauso der Überzeugung und dann kommt es zum Krieg. Wir wissen das, in einer Ehe gibt es Streit nur dann, wenn beide überzeugt sind, ich bin im Recht. Wenn ich von vornherein weiß, wenn ich jetzt den Mund aufmache, wird sofort deutlich, dass ich im Unrecht bin, dann halte ich den Mund. Dann sage ich keinen Ton. Aber ich werde antreten, wenn ich weiß und überzeugt bin, ich bin jetzt im Recht. Darf ich es euch in der Praxis schildern? Ich habe das schon einmal getan. Ich komme heim, spätabends, gehe ins Haus her, das Fenster zur Waschküche ist offen. Es sind über 20 Grad minus im strengsten Winter. Ich gehe rein in die Stube, meine Frau sitzt gemütlich da. Ich sage, was hast du eigentlich zu tun den ganzen Tag? Das Fenster steht offen, 20 Grad minus, da gefriert alles ein da unten. Sie schaut mich an, schuldbewusst, komm nicht zum Krieg, sondern sie hat das Fenster offen gelassen. Sie springt runter, macht das Fenster zu. Nach 4 Tagen komme ich wieder heim. Ich war inzwischen auch zu Hause. Aber 4 Tage später komme ich wieder von einem Dienst heim, das Waschküchenfenster steht offen. Ich sage, das ist doch wirklich, also bodenlos leichtsinnig. Jetzt geht meine Frau nicht mehr schuldbewusst, jetzt sagt sie, dann mach's doch zu. Dann sage ich, ja, wessen Aufgabe ist denn das? Wer hat gewaschen da unten? Dann sagt sie, ja, für wen habe ich gewaschen? Für wen denn? Du hast Recht, du kannst abziehen, du gehst da zu deinen Diensten, ich muss runter oben in die Waschküche 3 Treppen runter und wenn ich da unten bin, dann schreien die 3 oben, dass einem die Ohren gellen und es klirrt und ich bin froh, wenn ich so schnell wie möglich wieder droben bin. Ich versorge deine Kinder. Und da vergesse ich eben, da habe ich gar keine Zeit fürs Waschküchenfenster. Im Übrigen war es heute Nachmittag überhaupt nicht kalt und ich habe es offen gelassen, damit nicht der ganze Dampf drin ist. Und heute Abend war so ein Trappel. So, jetzt sind wir im heftigsten Krieg. Sie ist vollständig im Recht, das sieht jeder sofort ein. Was sie für Lasten trägt und wie sie runter muss und wie sie in Eile ist und wie sie ihr am Rockzipfel hängen. Deswegen wehrt sie sich und ich bin natürlich auch im Recht. Völlig. Wie kann ich zulassen, dass bei mir am Haus Waschküchenfenster offen steht, bei 20 Grad minus und der ganze Bettel einfriert? Wir sind beide vollständig im Recht. Und jetzt kämpfen wir. Ihr lacht, aber wegen solchen Dingen kommt es zu Ehescheidungen. Wegen solchen Dingen. Da fängt's an. Wisst ihr, was wichtig ist, dass wir Christen, wie hören wir denn diesen Krieg jetzt auf? Wie geht denn der zu Ende? Wie geht dieser Krieg zu Ende? Ich komme nach weiteren 3 Tagen heim, lauf ins Haus her, bitterkalt, das Waschküchenfenster steht offen. Jetzt gehe ich runter und mach's Fenster zu. Und dann gehe ich rauf und setze mich gemütlich zu meiner Frau und irgendwie pupfert's mich dann. Und nach einiger Zeit sage ich, habe auch das Waschküchenfenster zugemacht. Ich würde sagen, das ist noch halbchristlich, aber wenn ich jetzt wirklich schweige und in mir selber denke, so, jetzt habe ich doch ihr auch manches abgenommen. Jetzt führe ich keinen Krieg mehr. Weil das andere, wenn ich sage, ich habe auch das Waschküchenfenster zugemacht, das ist gemein. Das ist gemein. Weil irgendwie kriegt sie doch ein schlechtes Gewissen dann. Sie sieht meine Güte und sie sieht ihr Versagen und dann habe ich sie. Das ist ein ganz gemeiner Krieg. Gell, ihr kennt diese Situationen alle. Ihr kennt sie alle. Das führt in den Familien zu den Kriegen, in den Ehen. Die, das Kennzeichen, dass wir keine Krieger mehr sind, besteht in einem, und ich sage es jetzt einmal ganz schlicht, das heißt, ich kann schweigen. Ich kann schweigen. Dann fängt gar kein Krieg an. Und zwar, das muss man jetzt dazu sagen, ich kann schweigen, ohne dass ich Magengeschwüre dabei bekomme. Denn wenn ich schweige und im Inneren ärgert's mich, dann entzündet sich die Magenschleimhaut. Sehr schnell. Das kann man einige Wochen machen, aber spätestens dann fängt's an zu beißen. Und zwar körperlich. Körperlich. Sondern jetzt mache ich's genau und sage, ich kann schweigen aus Liebe zum anderen. Das heißt schweigen und das auch weglegen. Nicht einfach. Das ist überhaupt nicht unsere Möglichkeit, sondern das ist nur dann möglich, wenn der Geist Gottes in mir arbeitet. Nur dann. Der natürliche Mensch, der gütig sein will und schweigen, der kriegt Magengeschwüre. Der geistliche Mensch, der wächst in solchem Schweigen. Ich kann auf mein Recht verzichten. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Frage gewesen, was heißt das also, Frieden mit Gott haben? Das heißt, dass ich Vergebung meiner Sünde habe, haben wir vorher gesagt. Unser Text sagt hier noch, der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt, der uns gegeben ist. Hat jemand noch eine Antwort zu dem, was heißt es, Frieden mit Gott haben? Vergebung durch sein Blut, jawohl. Dass wir uns das auch geschwind klar machen. Ich habe am Sonntag in der Predigt das ja angerissen, wie gefüllte Sätze wir sagen, wenn wir jetzt sagen, Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Das sind Worte, die viele Menschen außerhalb von unseren frommen Kreisen absolut nicht verstehen. Was heißt das durch das Blut Jesu Christi? Man muss das, wenn man zu anderen Menschen das bezeugt, deutlich sagen. Ich habe Vergebung, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist und hat sich ans Kreuz schlagen lassen und damit die Strafe auf sich genommen, die mir eigentlich zusteht. So kürzen wir ab, das Blut Jesu Christi meint diesen ganzen Vorgang des Leidens und Sterbens und Auferstehens Jesu. Dadurch haben wir Frieden. Dritte Frage, was meint der Begriff Bedrängnis? Was heißt das? Angegriffen werden? Alles, was mich beschwert? Nötigung, Verfolgung? Der Begriff, der im Griechischen hier steht, Glipsis, heißt ganz wörtlich übersetzt Hohlweg, Engweg. Das heißt, wenn die beiden Seitenwände wie Mauern aufragen, wenn ich nicht mehr ausweichen kann, sondern im Engweg bin, im Druck. Und der Begriff wird zunächst angewandt für Leiden um Jesu Willen, für Verfolgung, nicht Krankheit. Nicht solche Dinge, die auf mich kommen, ohne dass ich sagen kann, ja oder nein. Zur Krankheit kann ich eigentlich nicht sagen, ja, ich will sie oder ich will sie nicht. Sondern die kommen über mich. Das ist im biblischen Sprachgebrauch ist das Leiden. Bedrängnis meint Leiden um Jesu Willen. Kennzeichen dieser Bedrängnis ist erstens, ich kann ihr entgehen. Das muss nicht sein. Paradebeispiel Hiob. Alles dieses Leiden, was über Hiob kommt, wäre in dem Moment sofort ausgewesen, wenn er der Rat seiner Frau gefolgt hätte. Was hat die gesagt? Sage Gott ab. Der wäre am nächsten Augenblick, wäre der Hiob in strahlender Gesundheit dagestanden, hätte alles sein Besitz und Söhne und Töchter und Knechte und alles wieder gehabt, denn der Satan hätte sein Ziel erreicht. Das wollte er ja nur. Er wollte zeigen, dass Hiob nur Gott vertraut, weil es ihm gut geht. Sage Gott ab. Bedrängnis um Jesu Willen hört sofort dann auf, wenn ich sage, gut, ich lasse das. Ich halte an dem nicht mehr fest. Das ist das Erste. Es ist also freiwillig. Und das Zweite, es ist um Jesu Willen. Nicht um meinetwillen. Petrus schreibt einmal, wenn ihr in Verfolgung kommt und in Schweres um euretwillen, das ist das Normale, aber wenn ihr in Bedrängnis kommt um Jesu Willen, rühmet euch dessen. Rühmet euch dessen. Leiden um des Glaubens Willen. Wo leben das Christen heute? Ich habe ein bisschen das falsch getippt, da steht wie, sondern wo. Wo geschieht das heute? Dass wir uns das geschwind klar machen. Wo sind heute Christen in Bedrängnis? Wir loben Gott darüber, dass jetzt viele Länder, die wir bis vor wenigen Monaten automatisch genannt hätten, dass das nicht mehr ist in der Weise. In vielen Ländern, wo der Islam regiert, zum Beispiel Iran, Sudan, Afghanistan, Türkei, Pakistan, Nepal, Hinduismus, Buddhismus dort, China, Indonesien, dort unten in der Sowjetunion, in Aserbaidschan, obwohl ob es dort um des Glaubens willen ist. Ich denke, dass das mehr nationalistische Aufwallungen sind. Aber es ist natürlich wie ein Religionskrieg. Islam gegen christliche Armenier. Aber da geht es um Nationalitätenfragen zuerst. Aber es ist weltweit heute in vielen Ländern so. Ihr nennt zum Beispiel nicht solche Länder wie Griechenland. Versucht einmal in Griechenland, wenn ihr dorthin in Urlaub fahrt, ein Traktat zu verteilen am Strand, zum Beispiel von den Marienschwestern. Wisst ihr, was dann geschieht? Da kommt die Polizei und buchtet euch ein. Kommt zum Prozess. Ist verboten dort. Die orthodoxe, die griechisch-orthodoxe Kirche ist Staatskirche und schaut drauf, dass niemand irgendeine andere Lehre unterm Volk vertritt. Wir hatten vor 3 Jahren das, dass 3 junge Leute von OM, Operation Mobilisation, das getan haben, Traktate verteilt. Sie saßen über 3 Monate im Gefängnis und dann kam der Prozess und nur durch weltweite Intervention wurden sie auf Bewährung freigesprochen. So ist das. Ihr nennt auch nicht zum Beispiel, und das ist etwas vom Schmerzlichsten, Israel. In Israel stehen Christen, besonders wenn sie aus dem Judentum kommen, in schwerer Bedrängnis. In schwerer. Und dürfen das nach außen nicht sagen. Und wenn sie sagen, kommen sie wirklich um ihres Glaubens willen in Not. Sie verlieren ihre Stellen, ihren Beruf. Sie verlieren ihre Volkszugehörigkeit. Wir leben heute im Zeitalter der Bedrängnis, wie es nie vorher war. Nie vorher. Es mehren sich die Berichte, unsere Brüder, die jetzt vor 3 Wochen, 4 Wochen der Sowjetunion waren, sagen, es gibt noch viele Gebiete, wo zum Beispiel der Gebietsparteisekretär, der ist noch lange nicht an Glasnost und Perestroika von Moskau, von dem erreicht. Er drückt die Gemeinden immer noch. Aber, das muss man jetzt dazu sagen, es sitzt zurzeit kein uns bekannter Christ in einem Straflager oder Gefängnis oder in einer psychiatrischen Anstalt um des Glaubens willen. Keiner. Wir haben unsere Gefangenenlisten, konnten wir auflösen. Und auch der Verwandtenrat der nicht registrierten Baptisten hat sich ja genannt, Verwandtenrat der Gefangenen hat sich umbenannt. Das ist das deutliche Zeichen. Diese Zeit ist im Augenblick vorbei, solcher direkter Verfolgung. Sie nennen sich jetzt Rat zur gegenseitigen Hilfe der Gläubigen. Das ist etwas anderes als Gefangenenrat. Viertens, erkläre die Begriffe Geduld, Bewährung, Hoffnung. Bitte. Ja nun, ich werde wahrscheinlich, wenn das auf die Dauer so ist, dass das Waschküchenfenster immer offen steht, werden wir einmal ohne Krieg zu führen drüber reden und wir werden eine Regelung ausmachen. Dass ich zum Beispiel sage, gut, dann lassen wir so, unser Ältester kann schon doch danach schauen, dass er den Auftrag hat, jeden Abend, bevor er ins Bett geht, zu schauen, ob das Waschküchenfenster zu ist. Das ist ein Auftrag, den kann der ausführen. Den hat er jetzt zum Beispiel im Pfarrhaus mit den unheimlich vielen Türen unten, dass er, bevor er ins Bett geht, schaut, ob die Türen zu sind. Wenn ich vorher gesagt habe, schweigen können, meint das nur, dass ich nicht mit meinen Worten den anderen angreife, sondern dass ich ihn, wenn aber Probleme in dem Sinn auftauchen, muss ich nicht alles schweigen schlucken, sondern das klären wir miteinander, auch im Gespräch dann. Aber wir führen nicht Krieg. das meine ich. Es gibt eine biblische Ermahnung, zum Beispiel gegenüber meinen Kindern. Da stehe ich unter einem anderen. Ich bin nämlich verpflichtet, ihnen zu wehren. Da kann ich nicht schweigen. Sondern da muss ich mithelfen, dass sie wirklich erzogen werden und ausgebildet werden in ihrem Charakter. Ist das der Punkt, den Sie meinen? Es ist ein Abwägen, aber ich werde das sofort merken, wenn ich mit dem, wie ich meiner Frau gegenübertrete oder meine Frau mir, wenn das sofort zum Herausfordern führt, dann kann ich schweigen und warte auf bessere Gelegenheit, wo wir es emotionslos besprechen können. Zum Beispiel, wenn wir mittags beim Kaffee sitzen und ich sage dann, du, ich denke auch drüber nach, wie das ist da, dass das tatsächlich ein bisschen gefährlich ist für euch, wenn das Fenster dauernd offen steht, dann wird sie nicht gleich losfahren, sondern dann wird sich das wirklich miteinander in Vernunft und Friede erledigen lassen. Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel erzählen. Als wir geheiratet haben, ich sage es ganz persönlich, ich war von zu Hause gewohnt, und das wurde uns als Kindern anerzogen und eingetrichtert, wenn man in ein Zimmer geht, macht man die Tür zu, wenn man drin ist. Meine Frau ist zu Hause aufgewachsen, da gab es den Stall und die Scheune und alles, die sind eben, da standen die Türen offen. So, und jetzt waren wir in unserem ersten Pfarrhaus, da gab es unendlich viele Türen. Und ich jedes Mal, wenn ich in ein Zimmer kam, Tür zu. Eine Frau, Tür offen. Glaubt ihr, dass das Probleme gab? Enorme Probleme? Ich saß am Tisch, die Küche war gleich daneben. Ich gehe rein in die Küche, schau, mach die Tür zu, als ich rauskomme. Sie denkt, ich war gerade, die Tür ist offen, rennt raus und rennt gegen die geschlossene Tür. Das gab bei uns echt Probleme. Und wir haben es auch versucht, denn ohne jeden Krieg, am Anfang ist es ja sehr leicht, ohne jeden Krieg zu beheben, wir haben sehr vernünftig drüber gesprochen, und dann hat jeder einen Entschluss gefasst, und dann hat sich das plötzlich umgedreht. Jetzt habe ich gedacht, ja nun gut, was ist auch dabei, lassen wir die Türen offen. Und sie hat gedacht, ja wenn ihm das so wichtig ist, dann machen wir die Türen zu. Die nächsten Wochen verbrachten wir damit, dass jetzt das Ganze umgekehrt lief. Dann mussten wir uns einigen. Also da kam es zwar nicht zum Krieg, aber das ist mir immer geblieben als Beispiel. Auf den anderen einzugehen und dann plötzlich dreht sich das Ganze um. Aber das war dann aus Liebe, also da bin ich gern manchmal gegen eine geschlossene Tür gerannt. So, Geduld, Bewährung und Hoffnung. Was heißt Geduld biblisch? Ausdauer, Langmut, Nachsicht, ohne Zorn. Vorher habe ich, bitte, darunter bleiben. Das griechische Wort Hypomone heißt ganz wörtlich darunter bleiben. Das ist zunächst diese Linie, aber alle die Erklärungen, die Sie mitgegeben haben, stimmen in das hinein. Darunter bleiben. Wisst ihr, dahinter steht ein Bild. Wenn ein Esel beladen wird, dann hängt man ihm im Orient eine Tasche, so wie bei uns im Fahrrad, da gab es doch die Satteltaschen, ich glaube, das gibt es heute noch. Also da wird ihm ein Sack über den Rücken gelegt, der hat auf beiden Seiten die Öffnung. Und dann muss das gleichmäßig gefüllt werden. Und dann zieht der Esel damit ab. Wenn es dem Esel zu schwer wird, dann lässt er sich einfach nieder und wälzt sich auf den Rücken. Und dann liegt der Sack da. Dann liegt er da. Er bleibt nicht darunter. Geduld heißt unter dem bleiben, was mir Gott in meinem Leben auferlegt. unter dem bleiben. Es ist nicht leicht, Ja zu sagen. Denn jeder von uns trägt seinen Packen. Es ist kein einziger heute Abend da, der sagen könnte, auf mir liegt nichts. Das ist gewiss. Jeder von uns. Und wir wissen auch den zweiten Satz. Gott legt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch. Was in unserem Leben uns bedrückt, das kommt nicht durch ein blindes Schicksal, sondern für jeden, der Gottes Kind ist, hat Gott die Last, die sein Leben wachsen lässt, ausgesucht. Darum darunter bleiben, ist durchaus positiv. Das kann ein anderer Mensch sein. Ich versuche, diesen Lasten, die mir auferlegt sind, zu entkommen, wenn ich den Satz denke, wenn der oder die nicht da wären, wäre alles besser. Dann habe ich keine Geduld. Der Zorn Gottes ist eigentlich also das, was den Menschen vernichten müsste. Die Heiligkeit Gottes. Was haben Sie? Überstrapazierung seiner Geduld. Heilige Entrüstung über das Böse. Dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist nichts anderes als das, er wird vergelten. Er wird ein Leben beurteilen. Römer 1, 18, was steht dort? Der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her, seine Vernichtung für das Ungerechte. Es ist das große Wunder, dass der Zorn Gottes sich auf den Sohn konzentriert hat. Das Kreuz ist das Zeichen des richtenden Gottes und der Liebe Gottes. Ja. Der Schmerz Gottes, der Zorn Gottes enthält in sich nicht eine kalte Wut, sondern der Zorn Gottes enthält in sich auch ein Leiden. Ich habe so formuliert im Römerbrief, es ist eine ganz große Sache, wir sind Gott sogar seinen Zorn wert. Überlegt euch mal, so viel wert sind wir Menschen ihm. Wenn mir jemand Schnurz egal ist, dann rege ich mich auch nicht auf. Was soll ich mich aufregen? Es geht mich doch nichts an. Aber wenn mir ein anderer Mensch etwas bedeutet, dann kann ich auch zornig werden. Das griechische Wort heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt für Zorn Kraftfülle. Wir könnten auch so sagen, die Allmacht Gottes, gegen das nichts anderes Bestand hat, die uns eigentlich vernichten müsste, die Kraftfülle Gottes. Und diese Kraftfülle Gottes fasst er im Sohn. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft. Letzte Frage, was heißt biblisch Versöhnung? Er für mich. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist die eine Seite. Jesus für mich, aber es heißt noch mehr. Versöhnung. Jawohl. Ja. Es wird etwas anders. Die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen des Begriffes Versöhnung heißt anders machen. Ist nur die Frage, wer muss anders gemacht werden bei der Versöhnung? Wer muss anders gemacht werden? Der Mensch. Viele verstehen das falsch. Die sagen, Versöhnung geschieht so, der zornige Gott muss durch Opfer besänftigt werden. Gott muss anders gemacht werden. Das ist nicht wahr. Sondern wir werden anders gemacht. Versöhnung heißt, Jesus Christus verändert uns im Zentrum unseres Lebens. Und so sind wir vor Gott gerecht. Und die Veränderung besteht darin, dass er die Zwangsherrschaft, den Zwang zum Sündigen müssen, dass er das in meinem Leben zu Ende bringt, dem Satan die Macht entreißt. Und sein Geist ist eingegossen in mich und jetzt regiert die Liebe. Das ist ein Unterschied. Ich muss nicht mehr sündigen. Das ist das, was am Kernpunkt anders wird im Leben eines wiedergeborenen Menschen. Nicht, dass er jetzt sündlos ist. Wir haben schon einmal beim letzten Abendbibelschule drüber gesprochen. Nicht, dass er jetzt sündlos ist. Wir Christen sündigen auch noch, aber wir sündigen nicht mehr, weil es aus uns herauskommt, sondern weil es ans uns herankommt. Das ist ein Unterschied. Adam trug im Paradies nicht die Sünde in sich. Sie kam von außen in Gestalt der Schlange an ihn heran. Wir sind wieder im paradiesischen Zustand. Nur sagt die Bibel, das ist noch viel mehr als paradiesisch. Ihr seid neu geschaffen. Neu geschaffen. Die Sünde wohnt nicht mehr in mir, aber sie sucht mit vielen, vielen gierigen Armen mich zu packen. Und sie kann es auch manchmal. Und wenn ich dann so mache wie Adam, wenn sie mich einmal gepackt hat, dann sucht sie wieder die Herrschaft in meinem Leben zu gewinnen. Wo ich aber die Vergebung erbitte, da wird sie hinweggetan. Wisst ihr, in Afrika habe ich das öfters gesehen, diese Würmer sind ganz kleine Würmer, die bohren sich in die Haut rein und kriechen dann unter der Haut und gehen bis in den Darm. Die gehen in die Körpermitte, so ist es mit der Sünde. Wenn ich sie heranlasse, die bohrt sich an mich heran. Und wenn ich sie jetzt einnisten lasse, dann bohrt sie sich wieder durch, bis sie wieder Raum hat im Herzen. Versöhnung heißt, wir sind anders geworden. Sie regiert nicht mehr in meinem Herzen, sondern Geist Gottes. Und wo ich ihn anrufe, meinen Herrn, da wird dieser Sündenwurm, der sich reinfrisst, da wird er rausgezogen, ist er weg. So, jetzt machen wir 5 Minuten Pause und dann mache ich eine Schlusszusammenfassung. Wir können sogar uns 6 Minuten leisten, ist 6 vor 9. Drei Überschriften. Erstens, Gott hat Frieden geschlossen. Zweitens, er hat die Enge aufgeschlossen und drittens und uns die Hoffnung erschlossen. Gott hat Frieden geschlossen. Wenn Friede notwendig ist, dann muss vorher Krieg gewesen sein. Es ist der Krieg Gottes gegen den Menschen. Umgekehrt, der Krieg des Menschen gegen Gott. Der beginnt in 1. Mose 3, der Kriegstreiber Satan verlockt den Menschen mit einem ungeheuer großen Kriegsziel: ihr werdet sein wie Gott. Der natürliche Mensch lebt deshalb immer im Angriffskrieg um seines Vorteils willen, von Anfang an. Es ist die große Täuschung, wenn uns gesagt wird, der Mensch sei im Grunde gut und friedlich. Der Mensch ist von Anfang an ein erbitterter Angreifer, der auf sein eigenes Wohl und Vorteil bedacht ist. Er ist ein hemmungsloser Egoist. Ob das nun in den kindlichen Formen der Selbstbehauptung geschieht. Wisst ihr, ein Baby kann Krieg führen. Und zwar riesig. Muss man erst lernen. Da liegt man friedlich im Schlaf, ist froh, dass der Kleine wohlig grunzend eingeschlafen ist, satt, frisch gewickelt. Nach 3 Stunden ein Geschrei, wie wenn 3 Mörder mit Messern ihn hinmetzeln. Man rennt völlig außer Atem. Er führt Krieg, er will nur, dass jetzt jemand bei ihm ist. Und als Vater beim ersten ist man so dumm und hockt dann nachts von 2 bis um 4 in der Wohnung und spielt Ball. Bis der so müde ist, dass er wieder umkippt. Er hat sein Wohl und seinen Vorteil erreicht. Das sind noch harmlose Kriege, aber da wird es eingeübt, was dann später kommt, in den ärgerlichen Formen des jugendlichen Aufbegehrens, in den brutalen Formen des Leistungskampfes. Bis hin zu den verdeckten Kriegen in Familie, ja sogar bis hinein in die Gemeinde. Unter dem Mantel der Frömmigkeit. Frage, bist du noch ein Krieger? Überall dort, wo mein Ziel ist, meines Handelns und Auftretens für mich, da steckt dieser Krieg dahinter. Jesus hat keine Sekunde Krieg geführt, denn er wollte nichts für sich, er wollte alles für uns. Mir ist dieses Wort, das sage ich oft im Traugespräch, das hört sich furchtbar nüchtern an, aber das bezeichnet das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Willst du glücklich werden, heirate nie. Willst du glücklich machen, heirate so bald wie möglich. Das ist es. Da wird der Krieg ausgeschaltet. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens und noch viel nüchterner, wir verlieren diesen Krieg. Der natürliche Mensch verliert diesen Krieg, wie gewonnen, so zerronnen. Welch ein sinnloser, selbstzerstörender Krieg. Und wir kämpfen immer weiter. Der natürliche Mensch kämpft immer weiter. Um seiner Vorteile willen. Bei uns werden diese Vorteile in der Regel in Barem gesehen oder in der Ehre. Und wir kämpfen drum. Wir kämpfen drum. Aber Gott hat Frieden gemacht. Sonst weltlicher Friede wird dort, wenn der andere besiegt ist und seine Mittel aus sind, wenn er zu Kreuze kriechen muss. Gott macht's ganz anders. Er geht ans Kreuz. Er äußert sich als seiner Gewalt wird niedrig und gering. Was ich manchmal als Vater mit den Kindern spiele, wenn wir miteinander kämpfen, dass ich dann die Arme hochstrecke und sage, ich gebe mich besiegt. Das macht Gott bei uns. Er lässt sich besiegen. Damit zeigt er uns die Sinnlosigkeit dieses Krieges. Noch mehr, er lässt uns Sieger sein. Jeder, der aufhört zu kämpfen, dem schenkt er die Kriegsbeute, sein wie Gott. 1. Johannes 3, Vers 2. Gott hat Frieden geschlossen, das heißt, in der Lebensverbindung mit Jesus Christus hört das Abbrechen in meinem Leben auf und es beginnt der Neubau. Friede ist da in der Person Jesu Christi. 1975 gingen erschütternde Bilder im Fernsehen um die Welt. Da war bei einer Kreuzfahrt ein Schiff auf einer Insel in der Südsee gelandet, die als unbewohnt galt, und sie waren von Gewehrfeuer empfangen worden. Es wurde dann eine Armeeeinheit in Marsch gesetzt, um zu sehen, was dort los ist. Und sie nahmen 3 japanische Soldaten gefangen. Diese japanischen Soldaten waren der Rest einer Armeegruppe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Offizier hatte befohlen, ihr haltet die Insel bis zum letzten Mann. Sie gaben zwar zu, dass im Lauf der Jahre Flugzettel abgeworfen worden wären, Japan hätte kapituliert, aber sie haben das für Propaganda des Feindes gehalten. Sie haben 30 Jahre lang auf dieser Insel unter kriegsmäßigen Bedingungen gelebt. Viele sind gestorben. Die 3 waren die letzten aufrechten Überlebenden, die Insel verteidigt haben. Denkt einmal, 30 Jahre lang unter Kriegsbedingungen war schon 30 Jahre Friede. 30 Jahre Friede. Merkt ihr, was ist das für eine Not? Menschen, die ein ganzes Leben lang unter Kriegsbedingungen leben und ihre Kriege führen und ist schon längst Friede gemacht. Gott hat Frieden geschlossen. Er hat die Enge aufgeschlossen. Wir haben den Zugang nun zu diesem neuen Leben und stehen in der Gnade. Wir stehen in einem aufbauenden und neubauenden Leben. Wo ich meine Kriege einstelle, darf ich alle Mittel, die bis jetzt zu meiner Kriegsführung da waren, positiv einsetzen. Wie sieht das für uns aus? Wie lebt ein Christ in diesem Frieden? Gewiss nicht ohne jede Belastung. Aber das Grundmotiv heißt nun, und 3-mal kommt das in unserem Text, wir rühmen uns. Und zwar nicht für uns, sondern wir rühmen uns dessen, was Gott an uns tut und für uns gibt. Kein Selbstruhm mehr, sondern das Gotteslob. Wir führen nicht mehr Krieg, sondern wir leben Frieden. Ich möchte es jetzt in einem Beispiel geschwind entfalten noch, was das heißt, wir leben Frieden. Da kommt der Sohn und sagt, Vater, dass du es nur weißt, ich ziehe zu meiner Freundin. Häufiger Kriegsgrund, die Kinder gehen ihre eigenen Wege, die nicht nach dem biblischen Wort sind. Das Erste, was wir in der Regel tun, ist ein Verbot, ein Angriff. Ich setze meine Machtmittel ein. Das können auch in anderen harmloseren Fällen sein. Taschengeldentzug, Hausarrest, Entzug von Liebe, der Krieg beginnt. Wie leben wir gerade in der Familie gegenüber Kindern, die ihren eigenen Weg gehen, den wir vom biblischen Wort her nicht billigen können, Friede? Gerade dort, wo ich auf keinerlei Weise Ja sagen kann. Erster Schritt, dass Friede wird. Ich rede nicht emotional, sondern ganz offen, warum ich nicht mit kann. Ich greife nicht an, sondern lege meine Position vom biblischen Wort her dar. Das ist der erste Schritt. Steht übrigens unter der militärischen Überschrift, wo verhandelt wird, wird nicht geschossen. Aber ein offenes Reden, das ist die erste Stufe. Zweitens, und das gehört unabdingbar dazu, denn ich weiß, meine Machtmittel reichen nicht aus. Anhaltendes Beten. Offenes Reden, anhaltendes Beten. Drittens, die deutlichste Einladung. Dass ich jederzeit bereit bin, mit allen Mitteln zu helfen, beizustehen, zu begleiten, wenn sie umkehren. Viertens, auch wenn sie auf ihrem bösen Weg bleiben, und ihr könnt jetzt selber für euch einsetzen, was böse ist, eine fürsorgliche Liebe ohne Bitterkeit. Sie bleiben unsere Kinder. Eine fürsorgliche Liebe ohne Bitterkeit. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal, wenn Sie zu Besuch kommen oder ich zu Ihnen zu Besuch gehe, den Streitpunkt wieder neu aufwärmen. Sondern ich habe einmal deutlichst meine Meinung gesagt und habe dazu gesagt, aber weißt du, ich bleibe dein Vater, ich bleibe deine Mutter, wir bleiben deine Eltern, du hast immer Zugang bei uns. Das heißt dann fünftens auch eine hergebende Hilfe. Und mein sechstens dann auch, dass ich ein freigebendes Vertrauen habe. Nur nicht in meine Kinder, sondern zum Herrn, dass ich sage, Herr, ich gebe ihn oder sie oder beide jetzt dir. Vertraue dir, dass du sie auf diesem Weg nicht ins Verderben gehen lässt. Aber dazu braucht es Geduld. Geduld. Langen Atem. Das ist auch oft Trübsal, eng Weg, den der Herr uns auferlegt. Denn es wird viel zerbrechen bei uns. Es wird zum Beispiel der Stolz auf den Sohn zerbrechen. Manche Ehre, die wir bei Menschen genießen, als überzeugte, gläubige Christen. Viele Erwartungen, die wir in unsere Kinder hatten, werden zerbrechen. Der Selbstzweifel wird an uns nagen. Es sind oft große Anfechtungen. Wir lernen auf diesem Weg, dass dennoch bleibe ich stets an dir. Und wir lernen auch die Hoffnung im Wissen und Vertrauen, Gott kann. Was wir an einem Beispiel jetzt durchbuchstabiert haben, lässt sich überall anwenden. In diesen Schritten, was heißt Frieden leben, ich sag zunächst einmal Ja zur Enge, es kommt von Gott. Ich habe zweitens Geduld, nämlich die Selbstaufgabe, ich habe keinerlei Absicht zu siegen. Ich lebe drittens in der Bewährung, nämlich die Jesusart, der nicht widerschallt, da er gescholten war, der nicht drohte, da er litt. Ich lebe in der Hoffnung, viertens im Blick auf seine Macht. Und ich lebe fünftens nach dem Gesetz Christi, ich trage die Last. Das sind die Konsequenzen des Friedens, das ist Wiederaufbau. Gott hat uns die Enge aufgeschlossen, das heißt, er nimmt uns mit hinein in den Neubau, in den Schlussbau seines Reiches. Damit sind wir beim dritten Begriff, er hat uns die Hoffnung erschlossen. Es ist schon ein Satz, wenn hier steht, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Der Augenschein spricht eindeutig dagegen, Jesus ist elend zu Schanden geworden. Man hat ihn an den Schandpfahl gehängt, er ist zum Ausgestoßenen geworden. Nur um das in einem Detail noch zu sagen, alle unsere Kruzifixe, die billigen Jesus ein Lendentuch zu. Als er dort am Kreuz hing, war er nackt allen Blicken preisgegeben. Da gab's kein Lendentuch. Er ist in Schande gekommen. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und hat ihn erhöht. Durch das Zerbrechen in den Neubau. Es ist ein geistliches Grundgesetz. Ohne Zerbruch wächst nichts. Das Weizenkorn muss in die Erde und ersterben, sonst bringt's keine Frucht. Was uns in der Natur selbstverständlich ist, ich kann nicht damit rechnen, dass ich ein Weizenkorn auf den Tisch lege und mit der Infrarotlampe bestrahle und nachher sind 100 da. Auf keine Methode bringe ich das für dich, nur die, es muss ersterben und dann bringt es Frucht. Das ist geistliches Grundgesetz. Dazu gibt es viel Schweres in deinem Leben, das ist Ersterben. Sonst bringt es keine Frucht. Wir denken oft so oberflächlich. Immer besser, immer vollkommener, immer entwickelter. Hast du in deinem persönlichen geistlichen Leben das begriffen? Ohne Sterben keine Frucht. Ohne Sterben keine Frucht. Durch Untergang zum Neuanfang, denn das Alte taugt nicht als Baumaterial zum Neuen. Das Zeichen, das Kennzeichen, dass ich das wirklich begriffen habe, ist, wenn ich anfangen kann, oft unter Tränen zu danken für das Schwere. Aber jetzt sagen wir ganz große Sätze. Ganz große. Das muss gewechselt sein im täglichen Leben. Das muss gewechselt sein. Es fällt uns schwer, hier umzudenken und umzuhandeln. Uns fehlt die Kraft, wir wollen es auch deutlich sagen, es ist wieder die Natur. Wir können uns nicht selbst aufgeben. Aber wir dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes lernen.
Wir haben nicht die Verheißung, dass wir in unserem Leben Glück haben. Aber die feste Zusage, dass unser Leben glückt. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir in unserem Leben Glück haben, aber die feste Zusage, dass unser Leben glückt. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Es wird offenbar werden, wer wir sind. Der, dem allein alle Ehre zukommt, wird sich zu uns stellen. Und dann wird es heißen, mein Vater wird ihn ehren. Das ist ein tiefer geistlicher Satz. Sieh deine Enge, in der du stehst, als Saat auf Vollendung. Du wirst umgeschmiedet. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, wirklich ausgeströmt in unsere Herzen. Schlussbild: Wenn in Indien die Reisfelder gepflanzt werden, das sind lauter solche Vierecke mit Dämmen umgeben und der Reis muss im Wasser stehen, dann ist das ein ganz wichtiger Augenblick. Jetzt wird der Kanal geöffnet und dann strömt das Wasser in immer mehr verzweigten Kanälen in alle Felder hinein und macht es fruchtbar. Da muss aber jeweils ein Arbeiter dabei sein und muss diesen Damm durchstechen, der um das Feld gezogen ist, damit das Wasser einströmen kann. Das heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Herr überschwemmt dich nicht mit einer Liebeswelle, sondern dort fließt seine Liebe herein, wo wir uns öffnen, wo wir den Damm aufmachen und sagen, ja Herr, ich brauche dich, ich will zu dir gehören. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist das Wunder unseres Lebens. Du bist uns begegnet, hast uns angeredet, uns zu deinen Kindern, zu deinen Jüngern berufen. So ist in unserem Leben Friede geworden. Wir rühmen dich darüber. Du für uns, du bei uns. Und du wartest auf uns. Herr, wir haben das erfahren, was Friede ist, weil wir dich lieb gewonnen haben. Dann weißt du aber auch, wie viele Kriegsversuchungen in unserem Leben immer wieder auftreten. Wir bitten dich darum, mach uns zu Zeugen dieses Friedens. Gib uns die Geduld, darunter zu bleiben. Gib uns durch deinen Heiligen Geist die Kraft, dass wir uns als echt erweisen. Und erhalte uns in der gewissen Hoffnung der Vollendung. Wir können allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm uns mit. Amen.